Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Sophie Stiegler. Wieso müssen Windräder eigentlich auf dem Boden stehen? Man könnte sie doch auch zum Beispiel fliegen lassen. So ein paar hundert Meter hoch in der Luft. Das hat sich ein Unternehmen vor gut 10 Jahren gedacht. Wir schauen, was draus geworden ist. Und Corona-Impfung die nächste. Seit gestern können Ärztinnen und Ärzte eine neue, angepasste Impfung verabreichen. Was bringt die jetzt noch? Aber erstmal das hier.
6 Zentimeter ist okay, das ist ein kleines Obstmesser. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass es zunehmend Tatmittel geworden ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein gesetzliches Verbot für eine längere Klinge braucht.
Innenministerin Nancy Faeser will schärfere Regeln dafür, welche Messer man unterwegs bei sich haben darf. Kritische Stimmen aus der Opposition und der Polizei bezweifeln, dass die Pläne allein wirklich dazu führen, dass es am Ende weniger Messerangriffe gibt. Was die Forschung darüber weiß, wie man Messerangriffe erfolgreich verhindert, darüber habe ich mit Dirk Bayer gesprochen. Er leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und erforscht dort zu Waffen und Jugendlichen. Herr Bayer, wer sich mit der Gesetzeslage befasst, der merkt ziemlich schnell, es ist wirklich kompliziert. Die Innenministerin will Springmesser im öffentlichen Raum verbieten und Klingenlängen von mehr als 6 Zentimeter. Butterfly-Messer sind schon verboten, aber bis 4 Zentimeter Klingenlänge gelten sie im deutschen Waffengesetz überhaupt nicht als Waffe. Und wenn man gerade ein Küchenmesser gekauft hat, ist das auch in Ordnung. Was sagt denn die Forschung dazu? Ist die Art des Messers überhaupt so entscheidend? Am Ende kann ich ja mit einem Taschenmesser auch sehr schlimme Verletzungen verursachen, oder?
Das ist richtig. Auch Messer mit kurzer Klinge können sogar bis tödliche Verletzungen verursachen. Wenn wir das jetzt aus der Perspektive der Personen betrachten, die die Messer tragen, sind natürlich Taschenmesser wirklich unattraktiv. Messer mit kurzen Klingen unattraktiv. Sondern da geht es um Messer, die was hermachen, mit denen man ein bisschen was markieren kann, seine Männlichkeit unterstreichen kann. Das sind beispielsweise die Butterfly-Messer, beispielsweise die Springmesser, auch mit längeren Klingen. Und hier eine gewisse Einheitlichkeit der gesetzlichen Regelung herzustellen, finde ich erstmal prinzipiell in Ordnung.
Kann man das denn wirklich wissenschaftlich belegen, zu welchem Zweck Menschen überhaupt so ein Messer dabei haben?
Wir wissen beispielsweise aus Jugendbefragungen, dass bis zu jeder dritte männliche Jugendliche ein Messer mit sich führt. Das ist ganz häufig nur, um das dabei zu haben, weil das andere, die Freundinnen und Freunde, auch machen. Das ist so ein Gruppending, Hauptgrund. Die wirklich allerwenigsten Jugendlichen nehmen es mit dem Vorsatz, das dann auch einzusetzen, sondern sie haben die Kontrollillusion, sie können den Einsatz, wenn es denn soweit kommt, wenn es zu eskalierenden Situationen kommt, die könnten das irgendwie kontrollieren. Problem ist aber, dann geht es meist hoch her, da ist manchmal Alkohol im Spiel und dann ist es halt auch wirklich schnell eingesetzt und das ist das Gefährliche.
Also diese Idee, ich habe ein Messer dabei, weil ich mich damit selbst vielleicht verteidigen möchte, ist am Ende keine gute Idee, weil man vielleicht sich selbst nur noch mehr gefährdet?
Genau, man gefährdet andere, wenn man es dabei hat und es möglicherweise auch in der Konfliktsituation einsetzt. Man gefährdet sich selbst, man erhöht das eigene Risiko auch, dass es zu einer Eskalation kommt. Auch Unsicherheit spielt gar nicht so eine große Rolle. Auch das haben wir Jugendliche gefragt. Und die Angst vor Übergriffen wird zwar auch genannt, aber das ist nicht so die Top-Antwort, sondern es geht wirklich eher darum, die anderen machen es auch, es gehört dazu, um dabei zu sein, muss ich mir auch so ein Messer zulegen. Ist so eine Gruppennorm geworden.
Ist das denn am Ende wie zum Beispiel in den USA mit Schusswaffen? Wenn ich selbst eine dabei habe, steigt mein Risiko, durch eine Schusswaffe verletzt zu werden, um ein Vielfaches?
Genau. Das Risiko, selbst verletzt zu werden oder es auch einzusetzen, also beides Täter und Opfer zu werden, steigt, wenn man das Messer in der Hosentasche hat. Man fühlt sich scheinbar auch ein bisschen mutiger, wenn es dabei ist, sucht eher auch solche Konfliktsituationen und die wenden sich dann gegen einen selbst und man gefährdet sich, man setzt sich potenziell einer tödlichen Gefahr aus.
Jetzt haben manche Städte zum Beispiel Verbotszonen eingerichtet oder auch Waffentrageverbote für Intensivtäter. Weiß man denn, welche Strategien nachweislich erfolgreich sind, um Messerangriffe zu verhindern?
Ja, es gibt meines Wissens bislang keine etablierten, auch wissenschaftlich als wirksam nachgewiesenen Messerpräventionsprojekte. Das heißt, wir müssen so ein Stück weit den Bereich neu erfinden. Grundsätzlich ist es immer ganz wichtig, da Sensibilisierung herzustellen, also Aufklärungskampagnen, auch in den Schulen darüber reden, auch Polizei in Schulen reden, wird sicherlich einen kleinen Beitrag leisten. Bei den Waffenverbotszonen gibt es tatsächlich für zwei Städte, nämlich Leipzig und Wiesbaden, schon Begleitforschung zur Implementierung dieser Waffenverbotszonen. Und die hat im Prinzip ergeben, also ganz große Wirkungen lassen sich damit nicht erzielen. Aber durchaus kommt es dazu, dass Messer abgenommen werden. Und ich meine, auch das ist schon ein Effekt, dass weniger Messer auf der Straße sind. Von daher gehe ich davon aus, Waffenverbotszonen, zumindest temporär, kurzfristig, sind das Maßnahmen, die man umsetzen kann. Langfristig braucht es eher Präventionsmaßnahmen.
Woran liegt das vielleicht, dass solche Waffenverbotszonen nicht so erfolgreich sind, weil dann am Ende doch zu wenig kontrolliert wird?
Also Kontrolle ist wichtig. Also die Waffenverbotszonen dürfen keine Papiertiger sein, bei denen sich dann herumspricht, passiert ja eh nichts. Es ist eh kein Polizist da. Aber der Hauptpunkt ist, sie gehen ja nicht an die Ursachen heran. Also sie erreichen mit diesen Verbotszonen nicht diese Freundesgruppen, in denen das in ist. Sie erreichen nicht die Persönlichkeitsmerkmale, die damit zusammenhängen, dass man Messer führt, also Persönlichkeitsmerkmale wie Impulsivität, wie so eine bestimmte Männlichkeitsnorm, die für manche Jugendliche wichtig ist. Also an diese Faktoren kommt das nicht wirklich ran. Es bleibt ein Stück weit an der Oberfläche, deswegen nur bedingt und eher kurzfristig Wirkung.
Mit einem Taschenmesser unterstreicht man seine Männlichkeit nicht. Das sagt Dirk Bayer. Er ist Kriminologe an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Bei den Olympischen Spielen in Paris ist sie fast 7 Meter weit gesprungen. Dann dreht sie mit der deutschen Fahne noch eine Ehrenrunde im Stadion und dann wird die deutsche Malaika Mihambo im Rollstuhl weggefahren. Was so eine Corona-Infektion anrichtet, auch wenn sie eigentlich schon überstanden ist, das hat man der Weitspringerin ganz gut angesehen. Ihr fehlt jetzt die Luft nach dem Wettkampf, hat sie gesagt. Genau wie sie haben sich 100.000 andere in Deutschland diesen Sommer mit Covid-19 angesteckt. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Winter, wo viele Viren eine neue Chance bekommen werden. Seit heute kann der neue, angepasste Corona-Impfstoff von BioNTech in Arztpraxen verimpft werden. Der ist speziell entwickelt gegen eine neuere Variante des Virus. Ich spreche deshalb mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der die Forschung seit Beginn der Pandemie verfolgt. Volkert, inzwischen sind die meisten Deutschen ja geimpft oder sie haben sich schon mal mit Corona angesteckt oder vielleicht auch beides. Braucht es denn da noch die x-te Impfung?
Ja, weil das Virus, das entwickelt ja immer neue Varianten. Aktuell ist da gerade JN1 in Umlauf und da gibt es sogar schon wieder neuere Abspaltungen. Und die Antikörper aus früheren Impfungen oder früheren Ansteckungen, die greifen da einfach nicht mehr so gut. Man kann sich also erneut infizieren. Der Verlauf bei Gesunden ist dann meist leicht, weil es ja noch andere Elemente des Immunsystems gibt, die das Virus nicht so leicht austricksen kann. Aber die Ständige Impfkommission empfiehlt allen über 60 und Menschen mit Grunderkrankungen eine Auffrischung mit diesem angepassten Impfstoff. Und dieser JN1-mRNA-Impfstoff von BioNTech ist jetzt verfügbar. Und im Herbst wird es dann auch einen angepassten Proteinimpfstoff von Novavax geben.
Du hast es gerade gesagt, das Virus entwickelt sich schnell. Früher war es ja auch schon immer so, dass man mit den angepassten Impfstoffen immer so ein paar Coronavirus-Varianten hinterher war. Und auch bei Grippeimpfungen hat man ja das gleiche Problem. Aber gerade die mRNA-Impfstoffe, wie der jetzt von BioNTech, die sollten ja eigentlich schneller in der Produktion sein. Also wie lange sind da inzwischen die Vorlaufzeiten? Heißt das, wir können das Virus jetzt ein bisschen schneller einholen?
Ja, also die Verfahren sind inzwischen etabliert. Das muss ja immer festgelegt werden, um welche Variante man dann wirklich mit dem Impfstoff erreichen will. In Europa ist dafür die Europäische Arzneimittelagentur zuständig. Die hat sich schon im April auf JN1 festgelegt und dann haben die Firmen angefangen zu arbeiten. Und die Umsetzung ist bei den mRNA-Impfstoffen besonders einfach. Da muss für die Anpassung im Grunde nur die Sequenz des jeweils aktuellen Spike-Proteins eingefügt werden. Das ist im Grunde Copy und Paste, kann man sagen. Bei den Proteinimpfstoffen ist es ein bisschen aufwendiger, aber für beide Methoden gibt es inzwischen große Produktionsanlagen, viel Erfahrung, sodass sich die Anpassung dann auch recht schnell umsetzen lässt.
Also April bis jetzt, das heißt, die Hersteller haben für den mRNA-Impfstoff ja so 4 Monate gebraucht, um den zu produzieren und auszuliefern. Damit ist man ja schon deutlich schneller als bei Grippeimpfstoffen, oder? Also da braucht ja allein die Herstellung meistens so ein halbes Jahr.
Genau, da muss man es auch noch in die Praxen kriegen. Ja, das dauert tatsächlich länger, weil bei den Grippeimpfstoffen meist abgeschwächte Viren in angebrüteten Hühnereiern vermehrt werden müssen. Das dauert einfach. Natürlich gibt es bei der Auslieferung der neuen Corona-Impfstoffe, obwohl das schneller geht, trotzdem schon wieder neue Varianten des Virus. Bei JN1 ist die Untervariante KP3 in der Zwischenzeit am weitesten verbreitet, aber die sollte vor diesen neuen Impfstoffen noch gut erwischt werden. Ein Problem wären, wenn es ganz neue Varianten gibt, so wie ja Omikron die früheren Impfstoffe ziemlich unterlaufen hat. Sowas lässt sich naturgemäß nicht vorhersagen, aber soweit das überhaupt möglich ist, ist die Aktualisierung der Impfstoffe inzwischen gut eingespielt.
Wie sieht's denn mit Long-Covid aus? Da war ja lange Zeit unklar, welchen Einfluss eine Impfung genau hat, also auf diese langfristigen Symptome. Gibt es da inzwischen belastbare Zahlen?
Ja, Long-Covid, das sind diese problematischen Symptome viele Monate nach der Corona-Infektion. Das ist nach wie vor ein Problem. Aber im Juli, da hat eine große Studie aus den USA nochmal gezeigt, dass diese neuen Virusvarianten deutlich seltener zu Long-Covid führen. Das ist eine gute Nachricht. Aber wenn sich viele Leute anstecken, dann trifft es natürlich trotzdem eine nicht unerhebliche Zahl von Personen. Und dieses Restrisiko, das lässt sich durch eine Impfung ungefähr halbieren. Wahrscheinlich einfach, weil, wenn man sich dann doch ansteckt, das einen milderen Verlauf nimmt. Das kann also durchaus ein Grund sein, sich impfen zu lassen, selbst wenn man nicht zu den eigentlichen Risikogruppen gehört.
Ich kann mich noch erinnern, dass relativ früh in der Pandemie Gesundheitsfachleute schon gesagt haben, ja, eines Tages werden wir wahrscheinlich dann mit einer Spritze gegen Grippe und Corona impfen. Wie weit sind wir davon noch weg?
Ja, wahrscheinlich wird es schon im nächsten Jahr sowas geben. Moderna hat da schon vielversprechende Daten vorgelegt. Da war die Impfwirkung sogar noch besser bei dieser Kombi-Impfung. BioNTech ist dabei, die klinischen Studien auszuwerten. Im Grunde geht es da ja um die Bequemlichkeit beim Impfen. Was die Wirksamkeit betrifft, da sind die Impfungen per Nasenspray besonders interessant. Eine Studie in Hamstern hat da kürzlich belegt, dass die nicht nur schwere Verläufe verhindern können, sondern auch die Infektion selbst und die Weiterverbreitung des Virus zwischen den Hamstern. Und wenn das möglich wäre, wirklich die Weiterverbreitung von Corona zu unterbinden, das wäre wirklich ein großer Schritt nach vorne. Aber es ist schwer, über die Nase verlässlich eine Immunreaktion auszulösen. Nichtsdestotrotz, China und Indien haben solche Impfstoffe bereits zugelassen. In den USA hat gerade eine Phase-1-Studie begonnen und auch in Deutschland gibt es 2 Projekte in Berlin und München. Fazit, das Coronavirus entwickelt sich immer weiter, aber die Impfungen halten Schritt und könnten in Zukunft vielleicht sogar die Nase vorn haben.
Das sind ja gute Aussichten. In dieser Woche ist eine neue mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2 verfügbar. Für wen sie sinnvoll sein kann und warum, hat uns Volkhard Wildermuth erklärt. Vielen Dank. Was bei uns unten am Boden ein laues Lüftchen ist, das kann weiter oben, hunderte Meter höher, schon ein ziemlich ordentlicher Sturm sein. Da oben weht der Wind meistens stärker und regelmäßiger als am Erdboden. Das brachte Anfang der 2010er Jahre ein US-Startup auf eine Idee. Warum bauen wir nicht ein schwebendes Windrad, das genau diesen Höhenwind nutzt und dadurch am Ende effizienter Strom erzeugt, als man das am Boden könnte?
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Die Firma namens Alteros hat einen funktionsfähigen Prototyp gebaut und ihn auch abheben lassen. Wie die Geschichte weiterging und was aus der Sache wurde, das hat Frank Grotelüschen nachgefragt.
Es gibt Heißluftballons, die sehen verrückt aus. Wie Tiergesichter oder UFOs, wie Darth Vader oder SpongeBob. Auch das heliumgefüllte Ding, das 2014 in Alaska abhob, schien so ein Spaßgefährt zu sein. Es ähnelte einem überdimensionalen Düsentriebwerk. In Wirklichkeit war es der Prototyp einer neuartigen Windturbine. Wir haben Alteros 2010 gegründet als Ausgründung des MIT. Wir wollten Windturbinen entwickeln, die in großen Höhen schweben. Dort weht der Wind stärker und beständiger als am Boden, also sollte man dort mehr Strom ernten können. Sagt Alteros-Chef Ben Glass. Ein mit Helium gefüllter Donut, befestigt an einem Seil und ein paar hundert Meter in der Höhe schwebend. In seiner Mitte ein Windrad, das sich dreht und einen Generator antreibt.
Der Strom wird per Kabel zur Erdoberfläche geleitet. 2012 war der Prototyp fertig. Es folgten mehrere Tests, darunter der in Alaska. Besonders stolz war Ben Glass auf den selbstentwickelten Autopiloten. Normalerweise braucht ein Fesselballon eine Bodenmannschaft, die mit Seilen hantiert und die Winde bedient. Mit Hilfe von moderner Regelungstechnik konnten wir ein System bauen, mit dem der Ballon autonom fliegt, also ohne Bodenteam. 2012 haben wir eine erste Version dieses Autopiloten vorgestellt. Das Prinzip funktionierte, der Prototyp flog. Alles schien bereit, die Technik zur Serienreife zu entwickeln, in der Hoffnung, dass die fliegende Windturbine später einmal entlegene Siedlungen mit Strom versorgt oder als Notstromaggregat in Katastrophengebieten fungiert. Doch dann,
in late 2014,
Ende 2014 sank der Ölpreis von über $100 pro Barrel auf $40. Da wurde es schwierig, mit Dieselgeneratoren zu konkurrieren. Deshalb haben wir 2015 unseren Schwerpunkt verlagert von der Energieerzeugung hin zur Telekommunikation. Heute bietet Alteros, basierend auf seinem Autopiloten, unbemannte Fesselballons an, als schwebende Mobilfunkantennen, aber auch als Beobachtungsposten für Militär- und Grenzschutz. Die Idee des fliegenden Windrads hat das Start-up zwar auf Eis gelegt, gestorben war sie damit aber noch nicht. Andere Kleinstfirmen versuchen sich schon länger an dem Konzept, bislang allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Der jüngste Anlauf kommt aus Deutschland.
Wir wollen mit Energie, Luftschiffen, Strom aus Windkraft erzeugen,
sagt David Gerber von Airstatica, einem Start-up aus Augsburg, gegründet 2020.
Das Luftschiff muss man sich so vorstellen, als klassisches Starluftschiff mit einer Außenhülle. Die Generatoren, gekoppelt mit Rotoren zur Stromerzeugung, finden sich an Bug und Heck des Luftschiffs, angebracht an die entsprechende Struktur aus Aluminium.
Das Teil sieht aus wie ein Zeppelin mit zwei Windrädern dran, eines am Bug, das andere am Heck. Die vermeintlichen Vorteile gegenüber konventionellen Rotoren?
Die große Effizienz. Wir sind immer permanent am Höhenwind. Vögel fliegen unter uns hinweg. Wir können nicht von unserem Luftschiff durch die Flügel geschädigt werden.
Im Herbst 2023 ließ Airstatica einen ersten Prototyp steigen. Er erzeugte den Strom für eine Glühbirne.
Aber für ein Großluftschiff stellen wir uns vor 250 Meter.
Gefüllt werden soll es mit Wasserstoff. In 300 Metern Höhe schwebend könnte das Luftschiff Strom für 3 Cent pro Kilowattstunde erzeugen, hat David Gerber berechnet.
In 2 Jahren könnte der nächste Prototyp mit 50 Metern in der Luft sein. Und in weiteren 2 Jahren wären wir serienreif. Wir brauchen natürlich aber dafür noch einen Investor oder mehrere, die uns auf diesem Weg unterstützen.
Doch so ein Energieluftschiff wäre weithin sichtbar. Das könnte zu Akzeptanzproblemen führen. Ein weiteres Problem?
Ich halte das für relativ aufwendig. Vor allem, wenn man oben auch Strom produzieren will, heißt es, oben ist ein Generator. Die Stromwandlung muss wahrscheinlich auch oben stattfinden, um das durch das Kabel durchzuleiten, was dann auch erfunden werden muss.
Deshalb setzt Florian Breipohl auf eine andere Art von Höhenwind-Erntemaschine. Enerkite, so heißt seine Firma, tüftelt an einem System basierend auf einem Flugdrachen.
Also bei uns ist ja wirklich alles, was zur Stromerzeugung notwendig ist, zur Steuerung notwendig ist, alles am Boden, damit wir das schön schwer und robust ausführen können und der Flügel wirklich nur ein Flügel ist.
Kern ist ein Autopilot. Er soll den Drachen in Höhen zwischen 200 und 300 Metern stabil in der Luft halten. Beim Steigen zieht der Drachen an einer Seilwinde und erzeugt Strom. Dann wird er mit kleinerem Anstellwinkel wieder ein Stück heruntergezogen und das Spiel beginnt von vorne.
Also der gesamte Zyklus dauert etwa eine Minute, wenn man zwischen 200 und 300 Metern hin und her pumpt. Und davon sind etwa 54 Sekunden Erntezeit und 6 Sekunden brauchen wir für die Rückholung.
Ein System mit 100 Kilowatt Leistung hat Enerkite bereits verkauft. Frühestens 2026 soll es abheben. Auch die Konkurrenzfirma SkySales bietet ein System an. Statt eines Drachens nutzt es eine Art Gleitschirm. Beide Ansätze scheinen ein gutes Stück reifer als das Luftschiffkonzept. Das aber könnte im Prinzip, falls es jemals im großen Stil realisiert wird, schwebende Windkraftwerke mit deutlich höherer Leistung liefern als angeleinte Lenkdrachen oder Gleitschirme.
Frank Rothelüschen über fliegende Windturbinen. Und jetzt hat Michael Stang die Meldungen aus der Wissenschaft.
Auf unserem Nachbarplaneten Mars könnte es mehr Wasser geben als bislang bekannt. Ein Forschungsteam der Universität von Kalifornien in San Diego geht davon aus, dass es Grundwasser im Marsboden gibt. Die Wassermengen könnten für einen 1 bis 2 Kilometer tiefen Ozean auf dem gesamten Planeten reichen, heißt es im Fachblatt PNAS. Vor rund 3 Milliarden Jahren gab es große Mengen flüssigen Wassers auf der Oberfläche des Mars. Ein großer Teil des Wassers könnte in den Untergrund gesickert sein. Grundlage der Studie waren Analysen der Daten, die die Marssonde InSight aufgenommen hatte.
Kunststoffe geben Chemikalien ins Wasser ab.
In Flüssen und Ozeanen treiben Hunderttausende Tonnen Plastikmüll. Die Kunststoffe zerfallen allmählich in immer kleinere Stücke und treiben schließlich als Mikroplastikpartikel in den Meeren. Ein internationales Forschungsteam ist nun der Frage nachgegangen, wie und wie schnell bestimmte Inhaltsstoffe der Kunststoffe abgegeben werden, darunter Schwermetalle, Flammschutzmittel, Weichmacher und Farbstoffe. Experimente zeigen, dass die UV-Strahlung der Sonne die Freisetzung mancher Chemikalien in vielen Kunststoffen erheblich verstärkt, schreibt das Team im Journal of Hazardous Materials.
CO2 lässt Lianen wachsen.
Die aus den Tarzan-Filmen bekannten holzigen Kletterpflanzen schaden der Widerstandsfähigkeit der Wälder. Zudem schränken sie deren Fähigkeit zur Kohlenstoffbindung und Speicherung ein. Bislang war unklar, unter welchen Umständen Lianen gut wachsen. Frühere Studien legten nahe, dass Lianen anders auf den Klimawandel reagieren als Bäume. Ein Team der Princeton University hat das in einem Computermodell nun untersucht. Demnach führt ein steigender CO2-Gehalt dazu, dass Lianen stärker wachsen und dafür andere Waldpflanzen weniger wachsen, heißt es im Fachblatt PNAS. Das Modell deutet zudem darauf hin, dass Lianen schneller auf Umweltveränderungen reagieren als Bäume.
In Pompeji wurden weitere Skelette entdeckt.
Bei Ausgrabungen im italienischen Pompeji hat ein Team des Archäologieparks die Skelette zweier Opfer des Vulkanausbruchs aus dem Jahr 79 gefunden. Dabei handelt es sich um die Überreste einer Frau und eines Mannes, die während des Ausbruchs in einem Raum Schutz suchten. Beide wählten den Raum offenbar als Zufluchtsort vor dem Ascheregen und Gesteinsfragmenten während des Ausbruchs. Der Raum war nach Angaben des Archäologieparks so gut abgedichtet, dass nur die umliegenden Räume von Bimsstein gefüllt waren. Allerdings war dadurch die Tür versperrt, sodass die Frau und der Mann dort gefangen waren und dort starben.
Die Zahl der Hitzetoten in Europa geht zurück.
2023 starben Schätzungen zufolge mehr als 47.000 Menschen in Europa an den Folgen hoher Temperaturen. Das waren deutlich weniger als im Jahr zuvor. Da hatte das Europäische Statistikamt noch mehr als 61.000 Hitzetote verzeichnet. Das vergangene Jahr war das weltweit wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Offenbar gelingt es der Gesellschaft zunehmend besser als früher, sich an die Hitze anzupassen, heißt es in einer Studie, die im Fachblatt Nature Medicine erscheint. Zu den erfolgreichsten Maßnahmen zählen etwa Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung, der Gesundheit am Arbeitsplatz und bei baulichen Gegebenheiten, was zum Beispiel kühlere Räume und schattigere Orte angeht.
Sternzeit, 13. August. Frank Wolf und das China-Verbot der NASA. Der NASA ist es verboten, Steuergeld für Projekte gemeinsam mit China und seinen Organisationen einzusetzen. Diese Regelung ist seit 2011 Gesetz in den USA. Sie verhindert eine Beteiligung Chinas an der internationalen Raumstation. Initiator war Frank Wolf, republikanischer Abgeordneter des Staats Virginia im Repräsentantenhaus. Das Gesetz ist unter dem Begriff Wolf Amendment bekannt. Ausnahmen sind nur mit Billigung der Polizeibehörde FBI und des US-Kongresses möglich. Eine solche Ausnahme gab es nach der Rückkehr der chinesischen Mondsonde Chang'e 5 vor einigen Jahren. Das NASA-Team durfte Proben des Mondgesteins untersuchen, da die chinesischen Fachleute nicht in Menschenrechtsverletzungen verwickelt waren. Der Wolf-Zusatz ist nicht das erste China-Verbot der USA. In der von hysterischer Angst vor kommunistischer Unterwanderung geprägten McCarthy-Ära nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen viele Menschen aus China Berufsverbot, unter ihnen Chang Chih-shen. Er war einer der fähigsten Köpfe am Jet Propulsion Lab in Pasadena. Doch selbst ein ehemaliger Marineminister konnte Mitte der 50er Jahre nicht die Ausweisung des brillanten Raumfahrtingenieurs verhindern. Es war ein klassisches Eigentor, denn Zhang Qizhen machte in den folgenden Jahren China zur Weltraummacht. Das aktuelle Kooperationsverbot mit China hat dafür gesorgt, dass das Land umso schneller eine eigene Raumstation ins All geschossen hat. Mit himmlischen Verboten lässt sich China kaum aufhalten.
Das war's von Forschung aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sophie Stiegler sagt Tschüss.